jetzt kommt, wisst ihr bestimmt. Der Podcast von Thomas und Thomas. Nein. Na gut, der von Maurer und Schick. Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Erst Thomas.
Und sehr liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, wo der fantastische Kabarettist Thomas Maurer und meiner Thomas Schick von der kleinen Zeitung jede Woche über die wichtigsten Nachrichten sprechen. Und ich gebe Ihnen gleich ein Aviso darauf, was Sie in dieser Woche so alles erwartet. Wir werden zum Beispiel über die anstehenden Wahlen in Graz sprechen. Und wenn man Graz sagt, dann muss man derzeit ja auch immer FPÖ-Finanzskandal sagen. Wir werden ein bisschen in die Epstein-Files hineinblicken. Thomas Maurer hat da was gefunden. Da wird Ihnen schlecht werden, aber wir müssen darüber sprechen. So ist die Welt nun einfach mal. Dann gibt es ein bisschen eine Weiterentwicklung in der KI, über die wir auch sprechen sollten. Die könnte Sie nämlich betreffen, könnte vielleicht sogar für Sie den einen oder anderen Vorteil im Leben rausziehen. Und dann müssen wir auch über Cosmo sprechen. Das beschäftigt dich, mich, das beschäftigt offenbar ganz Österreich. Das
beschäftigt die Welt.
Genau, und deswegen gehen wir gleich rein in die wichtigen Themen.
Je suis européen.
Österreich ist ja nach wie vor eine Kulturnation, das merkt man dieser Tage wieder. Nachdem lange über die Zusammensetzung der Charts diskutiert wurde, Anlassfall bzw. Ausgangspunkt war das Aufpoppen eines FPÖ, nennen wir es mal Fansongs, in besagten Charts, wird jetzt ein bisschen über den österreichischen Beitrag für den anstehenden Song-Contest debattiert. Cosmo heißt der junge Mann, der dieses Lied Tanzschein interpretiert und der wird in Österreich im Mai vertreten, musikalisch. Haben schon ganz viele was darüber gesagt. Wenn Sie es noch nicht gehört haben, der Link dazu ist in den Shownotes, falls Sie es nicht hören wollen. Ich würde sagen, es schwimmt ein bisschen auf dieser Welle des Musikers Rian mit. Für die älteren Leute, es ist vielleicht auch ein bisschen wie Döf oder so, hat meiner Meinung nach eine gute Baseline, aber wie gesagt, Schmecker sind verschieden und es gibt ganz, ganz viele gegenteilige Meinungen, die nicht sagen, da ist eine schöne Baseline dahinter, sondern da gibt es einen richtigen Hass-Shitstorm. Und das erlebt man eigentlich im Internet zyklisch, beziehungsweise ja, mehr oder weniger täglich, so wie das Aufgehen der Sonne. Aber diesmal ging es so weit, dass sogar der ORF-Generaldirektor sich jetzt mal ein bisschen eingeschaltet hat und gepostet hat, liebe Leute, Geschmäcker sind verschieden, zum Glück, sonst wäre hier alles ziemlich fad und grau. Cosmo wird jetzt zu einer Person des öffentlichen Lebens, er hat es sich ausgesucht, gewünscht, den Sprung auf die große Bühne. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass er alles aushalten muss. Nicht jede Häme, nicht jede Beschimpfung, nicht jede Entgleisung. Zum Schluss ruft Herr Weißmann dann nochmal auf, Cosmo einfach Unterstützung zu schenken. Muss sagen, selten so auf einer Linie mit Robert Weißmann gewesen.
Ja, ich finde mich auch erstaunt in seinem Lager. Ich meine, ich habe jetzt natürlich pflichtgemäß als Patriot auch reingehört. Ich finde ja, dass es sich doch deutliche Anleihen an der Debütsingle von Billie Eilish nimmt, Bad Guy, was Basslauf und eben diese Sprechgesangseinleitung angeht. Dass es nicht ganz so gut ist, ist, glaube ich, jetzt kein großer Vorwurf, weil Billie Eilish und auch Bad Guy waren wirklich ein Wurf. Interessant auch, finde ich, die Aufmachung. Also das, was wir da gesehen haben, glaube ich, choreografisch, ich weiß nicht, ob das genau die gleiche Show ist, die dann beim Song Contest auch gefahren wird oder ob dann noch ein bisschen Opulenz investiert wird, weil das hat mich vielleicht auch, weil ja das Styling ein bisschen so in die 70er rekurriert, auch ein bisschen an die älteren Zuschauer, also die älteren unter den älteren Zuschauern werden sich erinnern an die, ich habe Spotlight mit Peter Rapp, da gab es immer pro Sendung einen Live-Auftritt. Und das waren zum Teil eher auch internationale Acts wie T-Rex oder so, die dann aber doch ein bisschen arm dort waren. Weil halt, das war halt eine Showbühne mit den Live-Möglichkeiten einer Sendung aus den 70er Jahren, die keine Samstagabend-Show war. Und ein bisschen so hat mich dieses, da eine singt und dann kommen halt ein paar und das nicht gut. Also ich denke, für einen wirklichen Song Contest Sieg sollte man noch ein bisschen in die Opulenz diesbezüglich investieren. Und ansonsten muss ich auch sagen, ich kenne die anderen internationalen Konkurrenten noch nicht, weil ich habe bis unlängst, bis zu meiner Premiere, viel um die Ohren gehabt und bin an und für sich kein echter ESC-Konnoisseur. Aber wie gesagt, dieses 70er, das Glitzerl, also, oder was ist es, vielleicht eine Art Fantasy-Kettenhemd, ein ärmelloses, das er da trägt und eben, wer es zufällig nicht gesehen hat, über einem Auge einen blauen Stern, also so ein bisschen eine Bastardisierung aus dem Schlagzeuger von Kiss und sehr frühen David Bowie-Outfits. Und von daher finde ich überhaupt interessant, weil da war ja auch gerade 10. Todestag, bedauerlicherweise, weil, wie meine sehr geschätzte Ex völlig richtig gesagt hat, tot sein passt überhaupt nicht zum Bowie. Also das ist einer der wenigen Stilverstöße, die sich dieser Mann jemals geleistet hat. Aber so, dass das immer noch prägend ist, also um in der Musik und Österreich zu bleiben, Bilderbuch haben auch gerade eine neue Single veröffentlicht und bei Bilderbuch glitzert ja doch auch immer die frühe, wie nennt man das? Es ist nicht Lektüre, wenn man was hört, der frühe Bowie-Konsum ein bisschen durch in der Star-Attitüde. Ja, es war ein Exkurs, eigentlich wollte ich, glaube ich, nur darauf hinweisen, dass David Bowie gescheiter nicht tot wäre.
Ja, grundsätzlich ist es um jeden Künstler dann irgendwann mal schade, der dahin stirbt. Andererseits muss man sagen, manche wurden ja auch erst mit dem Tod groß. Also, weil du T-Rex angesprochen hast, hättest du ihn nicht in einem Autounfall zusammengefalten, wäre es ja vermutlich die Band dann irgendwie noch weiter bestanden und dann hätte man ja auch den eigenen Mythos noch einmal selber ja, zerstören können, abbröckeln können. Also
die Möglichkeit besteht natürlich immer und es war Mark Bowlen zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr ganz am Höhepunkt seiner Karriere. Und im Gegensatz zu seinem Freund Bowie war er jetzt eben nicht der, der dann das eine Image fallen lässt und einen neuen Stil sich zu eigen macht und irgendwie immer weiter geht. Aber, warum, es fällt mir nur gerade ein, David Bowie hat sich immerhin dann lebenslang, oder zumindest bis der erwachsen war, um den Sohn von Mark Bowlen gekümmert und um die Mutter dieses Sohnes, weil der war in irgendeinem schirchen Scheidungsstreit mit seiner ersten Frau und da ist praktisch kein Geld überblieben dann auch. Auch das finde ich nachträglich sehr nett von ihm. Den Shitstorms, ich meine, ich habe jetzt kurz einmal ins Krone-Forum reingeschaut, da ist das Erwartbare von, also ein bisschen Rieder Aschermittwochs reden Stil in der Argumentation, lauter Warme und alles, was aus dem ORF kommt, ist für den Arsch, mehr oder weniger. Das hat mich jetzt nicht so überrascht. Wo ist denn dieser Shitstorm, wenn wir ihn schon thematisieren, besonders meteorologisch auffällig geworden?
Die Einschläge kamen tatsächlich aus verschiedenen Foren. Also wir bei der Kleinen Zeitung haben auch ein Forum aufgemacht, das wird dann natürlich moderiert. Ich mutmaße, dass meine Kolleginnen und Kollegen dort das Übelste schon rausgefiltert haben. Da wird dann auch tatsächlich ein bisschen intensiver über die musikalische Qualität debattiert, sind aber auch weiteres 160 Kommentare dazu. In den Abstimmungsergebnissen, also wir haben da auch so ein Tool reingetan, dass sie sagen können, gefällt mir nicht, ist mir völlig egal. Herrscht übrigens wirklich eine absolute Ausgewogenheit. Die Prozentzahlen da für die einzelnen Abstimmungsmöglichkeiten reichen von 30 bis 37. Also es ist circa gleich vielen Leuten, egal wie es ihnen gefällt oder nicht gefällt. Ja, muss auch niemand schauen, ganz ehrlich gesagt. Das ist ja das Schöne. Und umgekehrt muss man auch dazu sagen, es wird sich ja alles noch weisen, ob das jetzt toll oder schlecht ist oder ob es vielleicht irgendwie besser gemacht hätte werden können. 13 Lieder sind ja bereits präsentiert worden. Frankreich wird noch auswählen, Deutschland ebenfalls, Israel auch ein hoch umstrittenes Teilnehmerland aus bekannten Gründen, da müssen wir jetzt nicht so intensiv drauf eingehen, wird erst im März präsentieren. Also man kann es ja schon ein bisschen reingehen, die Buchmacher, die es da in diesen Anlässen ja immer aus meines Erachtens nach nicht ganz nachvollziehbaren Gründen gibt, aber meine Güte, wenn die Leute Geld setzen wollen, sollen sie es machen. Die sehen Österreicher eher im hinteren Drittel. Aber andererseits, vielleicht ist es ein Lied, das Spaß macht, kann ja den Leuten auch nicht schaden. Und umgekehrt muss man dazu sagen, der Herr Cosmo, der studiert nebenbei Zahnmedizin. Also wenn es mit der Musik nichts wird, der hat trotzdem relativ solide ausgesorgt. Irgendwann mal einen Kassenvertrag oder vielleicht sogar eine Privatordi. Ja, meine Güte.
Ja, also er ist gut diversifiziert aufgestellt, wie wir Wirtschaftswissenschaftler sagen. Und ich verdanke allerdings Armin Wolfs unermüdliche Recherchekapazität die Einsicht. Also der Armin Wolf hat auf Blue Sky geteilt, dass Cosmo, der jetzt 19 ist, offenbar vor 4 Jahren schon mit 15 bei einem, wie hat das geheißen, Kids Contest oder so ähnlich, The Boys Kids, abgeräumt hat mit Strangers in the Night, dass er tatsächlich nicht besonders 15-jährig klingend gesungen hat. Und das Video hat, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, irgendwelche 7, 8 Millionen Views immerhin auf YouTube. Also das scheint ihm, also wenn er die Zahnmedizin so ernst nimmt wie die Musik, dann wird sicher zumindest auch ein ausgezeichneter Zahnarzt quasi.
Oh je, jetzt wird's problematisch.
Nehmen wir die von Thomas Maurer gebotene Überleitung von Strangers in the Night, wo es ja ein bisschen um was Erotisches geht, hin zu etwas, was ganz und gar nicht erotisch ist, sondern einfach nur widerwärtig. Denn das NPR, also das National Public Radio in den USA, hat eine Schlagzeile gebracht, auf die habe ich persönlich seit einigen Monaten gewartet und jetzt ist sie da. Justice Department withheld and removed some Epstein files related to Donald Trump. Übersetzt, ja, es gibt Donald Trump in den Epstein files und es gibt ihn in einer Art und Weise, wie man sich es eigentlich, ja, leider Gottes immer vermutet hat, gedacht hat. Und die wurden dann vom Justizministerium eine Zeit lang entfernt, wurden dann wieder reingestellt. Das Ganze umfasst ja mehr als 3 Millionen Akten. Also es ist sowieso eine relativ komplexe Sache, das Ganze durchzuforsten. Hinzukommend ist die Epstein-Files, da wo wir jetzt alle sagen, da können wir alle reinblicken, diese sogenannte Epstein-Library, die ist ja vom Justizministerium erstellt worden. Das heißt, wenn du nicht höchste technische Kompetenz hast, kannst du von außen sowieso nicht einblicken. Ist das eine Suchmaschine, die mir jetzt alles so quasi 1:1 aus den PDFs rausliest, wie ich es haben will? Oder gibt es da hinten nach Wörter, die unter Anführungszeichen auf einer Blacklist stehen oder ähnliches mehr? Aber jedenfalls, es gab jetzt tatsächlich Donald Trump in diesen Akten und eine Frau hat ihn in diesen Akten des sexuellen Missbrauchs bezichtigt. Achtung, weil sie ihn bezichtigt, heißt das noch nicht, dass es den Beweis gegeben hat, dass da tatsächlich was getan wurde. Ich lese Ihnen aber jetzt einfach mal die besagten Passagen vor, damit Sie ein bisschen einen Eindruck haben, worüber es da geht, worum es da geht, worüber da gesprochen wird. The woman who directly named Trump in her abuse allegation claimed that around 1983, when she was about 13 years old, Epstein introduced her to Trump, who subsequently head down to his exposed penis, which she subsequently bit. In response, Trump punched her in the head and kicked her out. Muss ich Ihnen nicht alles übersetzen, Sie haben es eh verstanden, exposed penis, put her head down, kicked her out.
Und hat die Bahne auch hinterlegt. Das sollte man nicht vergessen, zumindest gemäß dieser Aussage.
Genau. Kurz den Kontext noch dazu geliefert. Epstein war damals 30 Jahre alt, war gerade in dieser Übergangsphase vom Mitarbeiter einer Investmentbank hin zum eigenen Finanzberater. Donald Trump war 37 Jahre alt. Also nur, dass Sie zeitlich die Dimensionen einordnen. Ja, Epstein war damals schon gut vernetzt, noch nicht am Peak seiner Finanzberaterkarriere, aber eben schon auch in einer Position, wo es nicht ungewöhnlich gewesen wäre, wenn er mit Donald Trump hätte Kontakt aufnehmen können. Ist, ich glaube, wichtig, um das ein bisschen einzuordnen in der ganzen Sache. Was mir allerdings jetzt, na, sag du einmal zuerst deine Gedanken zu der ganzen Sache, dann komme ich noch zu meinen Interpretationen.
Also es ist wahnsinnig ekelhaft und insofern sage ich auch nichts, was man sich nicht vorstellen hätte können nach längerem Konsum der öffentlichen Person Donald Trump. National Public Radio ist offensichtlich mit der Seitenpaginierung durchgegangen und dann haben sie halt irgendwie festgestellt, da fehlen Seiten, also da die folgende Seite ist nicht da und die übernächste wieder. Und ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 59 solcher Lücken haben sie entdeckt, wo man offenbar noch nicht bei allen weiß, was rausgekommen ist. Das ist ein Protokoll eben ein von vor langer Zeit. Warum dem nie nachgegangen wurde, ob das erschlagen worden ist oder so, das entzieht sich momentan meiner Kenntnis. Die Geschichte selber ist jetzt länger schon immer wieder mal so durch Social Media gegeistert. Und wie immer bei Social Media weiß man natürlich nicht, ob da irgendwas dran war, aber das scheinen jetzt doch harte Fakten zu sein. Kleine Binnenpointe ist, dass Donald Trump ja NPR, also sozusagen dem öffentlich-rechtlichen Sender der Vereinigten Staaten, die Bundesunterstützung entzogen hat, offenbar in der Annahme, weil er über nichts irgendwas weiß. Das ist das gesamte Budget von NPR gewesen. NPR speist sich aber aus vielen anderen Quellen und existiert halt weiter. Er hat damals ganz offensichtlich gedacht, er hat damit den Stecker ausgezogen und damit ist dieses lästige Ding weg. Und insofern ist es ein bisschen eine Ironie oder vielleicht auch für die Rechercheure bei National Public Radio recht befriedigend, das gefunden zu haben, so ekelhaft die Sache selbst ist. Und was das panische Mauern der Trump-Administration in der Sache angeht, das spricht ja eh für sich. Also es dürfen ja, was ist nicht, ja, Kongressabgeordnete dürfen ja direkt Einblick nehmen in die ungeschwärzten Akten. Es gibt aber 4 Computer in diesem verschlossenen Raum, in dem man Einblick nehmen kann. Ich weiß nicht genau, wie viele 100 Abgeordnete es gibt, aber das ist jedenfalls eine, also dagegen ist die Warteschlange am Festival vor der, vom Damentoilettencontainer, glaube ich, harmlos. Und ja, auch NPR hat ja natürlich das vom Justizministerium um Reaktion ersucht und die waren der klassische, Donald Trump hat ja schon gesagt, er hat nichts damit zu tun. Seid steppert, Ruhe jetzt.
Ja, und dieses seid steppert, Ruhe jetzt, ist ja, ich glaube, auch dem Justizministerium tatsächlich bis zu einem gewissen Grad gelungen. Es hat jetzt doch schon einige Wochen gegeben, in denen über die eine oder andere Person berichtet wurde, die in den Epstein-Files aufgetaucht ist, zum Teil ja auch nur, weil Epstein über diese Person mit einer dritten Person kommuniziert hat. Bestes Beispiel Angela Merkel. Die ist nirgendwo und nie in keiner Lebenssituation mit Epstein zusammengekommen. Aber natürlich hast du mit vermögenden anderen Menschen als selbstvermögender Mensch beziehungsweise Walter auch über die mächtigste Frau der Welt korrespondiert, sagen wir jetzt mal so. Und plötzlich machen dann irgendwelche Leute Geschichte draus, Angela Merkel in den Epstein-Files. Ein relativer Nonsens gewesen. Aber aus dieser ganzen Geschichte heraus hat sich einfach so ein, würde jetzt mal sagen, bis zu einem gewissen Grad sich selbst fortschreibendes Muster entwickelt, wo die eine oder andere Person aufschaut und dann irgendwann mal schauen die Leute nicht mehr hin. Und ich glaube, das ist dem Justizministerium gelungen, indem er halt verhältnismäßig lange Trump beziehungsweise die wesentlichen Trump-Passagen raushalten hat können. Wird es jetzt weniger intensiv wahrgenommen? Wird es jetzt weniger intensiv reinkaut? Klammer auf. Ich würde finden, das sollte intensiver geschehen, Klammer zu, und plötzlich bleibt da dieses Bild übrig. Ja, es ist eine Elite, die richtet sich eh zusammen, die waren eh schon immer so, und wenn sogar Noam Chomsky und andere Leute mit Epstein zusammen waren, was weiß man, was wirklich da dahinter war. Und das ist jetzt quasi mal gelungen. Dass es umgekehrt endlich mal auch ein paar Festnehmungen gegeben hat, zum Beispiel Peter Mandelson, freut mich höchstpersönlich sehr, auch wenn man dazu sagen muss, da geht es um finanzstrafrechtliche Dimensionen, Geheimnisverrat aus dem Regierungsapparat heraus, nicht die ganze sexuelle Ebene. Aber wenigstens ein paar Leute werden da irgendwie mal reingenommen. Aber ich glaube, die große Aufarbeitung, das hat die US-Behörde jetzt tatsächlich kaputt gemacht, indem sie zu viel Transparenz geübt hat und einfach irgendwas rausgeballert hat.
Naja, wobei die geschwärzten Stellen nach wie vor von einem gewissen Interesse sind. Auch die sind so viele, dass es noch dauern wird, bis man die findet. Auch durchaus sprechend, dass sehr häufig mutmaßliche Täter geschwärzt waren, aber die Opfer mit vollem Namen öffentlich gemacht worden. Also da ist einiges noch, und das, wie viele von dieser Flutter Zone with Shit Strategie, wie sehr das aufgeht, wenn angenommen da jetzt bei den verbleibenden, verschwundenen 40, 50 Seiten noch was wirklich Brisantes für den Trump zum Beispiel persönlich herauskommen sollte, dann nimmt das Ganze nochmal eine frische ein bisschen Fahrt auf, und dann könnte natürlich dieser von den Republikanern ja selbst gesäte Hysteriesturm mit den korrupten Eliten, das könnte einer dann möglicherweise auch in Arsch beißen. Ich habe auch keine Kristallkugel, aber so ein bisschen wie diese Chaos-Strategie zwar super geholfen hat, um absolut irrsinnige Korruptions- und ähnliche Skandale zu vertuschen, aber es hat auch dazu geführt, dass eigentlich die Institutionen auch nicht mehr funktionieren. Das heißt, sie haben jetzt teilweise Schwierigkeiten, auch ihre Pläne umzusetzen, weil sie teilweise das Personal, das das können würde, rausgehauen haben. Also es bleibt ein totales Chaos, es bleibt sehr ekelhaft. Es ist auch kein Zufall, dass einiges von dieser, vor allem Technologie-Milliardärs-Elite, die Sache Trump fördert, ebenfalls in den Files drinnen ist. Also Epstein war unter anderem Vermögensverwalter für den Peter Thiel, glaub von Musk, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also da schließt sich schon vieles, und die Möglichkeit, dass eine Bevölkerungs- oder ein sehr relevantes Bevölkerungssegment, das ist über Jahrzehnte von Fox News und ähnlichen Medien darauf trainiert wurde, überall eine Kabale mächtiger Leute gegen die kleinen Leute zu vermuten. Wann die dann auf einmal wirklich da ist, könnte der Punkt kommen, wo die sagen, aha, wir haben eh recht gehabt, aber es waren die anderen. Mal sehen.
Ja, sehen Sie, und jetzt endlich ist der Punkt erreicht, wo Thomas Maurer optimistischer auf die Welt blickt als ich. Bin beeindruckt.
Na Moment, wir nehmen das nochmal auf.
Austria in a nutshell.
Graz wird ja von den Kommunistinnen und Kommunisten regiert, aber dennoch, es wird gewählt. Das muss man immer noch dazu sagen, weil außerhalb von Graz sind ja sich da manche Leute nicht ganz sicher. Aber der Wahltermin für die Grazer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister könnte ja so oder so ausgehen. Und Gemeinderatswahl ist festgelegt. Am 28. Juni wird gewählt, noch rechtzeitig vor den Sommerferien, damit auch alle Studierenden, die in Graz gemeldet sind, noch einmal, sagen wir mal so, abstimmen können. Ich glaube, da gibt es eine gewisse Begehrlichkeit in diese Richtung, drei noch Studierendenstimmen noch irgendwie ins Elektorat reinzubringen. Wir werden jetzt aber nicht groß über Bürgermeisterin Elke K. sprechen, sondern wir blicken, wie es in diesem Podcast einfach üblich ist, nach vorne. Und da wollen wir uns ein bisschen den Neos zuwenden, denn die sind ja im Grazer Gemeinderat vertreten, wollen es auch bleiben. Und da gibt es jetzt eine Person, die möchte auf die Liste der Neos raus. Und die kennt man eigentlich, wenn man in Graz ist. Alexis Pascutini heißt der Mann, der sich um einen Listenplatz bewerben will.
Das war kein deutscher Name, oder?
Ich bin einmal mit dem ehemaligen hohen Repräsentanten von Bosnien-Herzegowina, dem Herrn Inzko, zusammen gewesen. Er ist Gärtner Slowene und hat dann so auf Klagenfurt und auch auf Graz replizierend gesagt, ja, die ganzen Slawen, die Slowenen, die hier waren, die sind noch alle irgendwie so geblieben, wie sie sind, haben sich maximal nur ein bisschen assimiliert, aber haben ihre Kultur erhalten. Und die ganzen Italiener, die Pascutinis, die Eustachios, die Canoris, die Ferraris, die sind alle blau geworden. War eine gute Analyse von ihm, ja. Und ich könnte es ihm nicht überlegen. Er hat da recht viel an Empirie reinbringen können. Aber um zurück nach Graz und nach vorne blickend zu kommen, der Herr Pascutini, den kennt man vor allem nicht nur, weil er aktuell der Clubobmann des korruptionsfreien Gemeinderats Clubs in Graz ist. Die heißen wirklich so KFG oder KFG wahrscheinlich. KFG klingt eher nach einer Fastfood-Kette. Ja, war zuvor bei der
FPÖ. Da wäre das Kentucky Fried Grühhändl, da wäre das Steirische und das Amerikanische vermählt.
Ja, Klingt gar nicht schlecht. Kernöl, Fried Grill, na, ich glaube, ja. Kernöl sollte man nicht fryen. Wir driften ab. Bleiben wir bitte noch ganz kurz bei der Sache, mein Lieber. Der Herr Pascutini, wie gesagt, Jurist, sitzt im Gemeinderat, ist 2022 aus der FPÖ geflogen, weil er sich massiv über den Verbleib von rund 1,8 Millionen Euro an Steuergeld, / Clubförderung, erkundigt hat. Er und seine immer noch Kollegin Claudia Schönbacher haben dann eben den FPÖ-Club verlassen, haben, wie gesagt, dieses Club des korruptionsfreien Graz gegründet und arbeiten jetzt seither daran, den Finanzskandal aufzuarbeiten. Die Grazer bzw. die steirische Landes-FPÖ hat damals ja auch überlegt, wem bleiben sie? Bleiben sie Team Pascutini und Schönbacher oder bleiben sie bei der anderen Truppe, die halt auch noch im Gemeinderat drinnen war? Sie haben sich für die andere Truppe entschieden. Kann man jetzt retrospektiv sagen, das war definitiv ein Fehler, weil der eine Protagonist aus der anderen Truppe wurde mittlerweile rechtskräftig wegen dem Besitz von Kindermissbrauchsdarstellungen verurteilt. Steht in keinem politischen Zusammenhang, muss man dazu sagen, ist aber auch nicht das Gescheitste. Ich verlinke Ihnen die Episode dazu, wo der Thomas und ich schon mal darüber repliziert haben. Jetzt kommen wir aber zu dem Herrn Pascutini. Der ist, wie man sich vermuten kann, nicht mehr so richtig blau, sondern hat jetzt beschlossen, er möchte auf die NEOS-Liste. Die Steffi Crisper, ehemalige Nationalratsabgeordnete, hat ihn nämlich einfach sehr imponiert durch ihr, sagen wir mal, Aufdeckertum. Sie hat ihm auch mehr oder weniger ein wenig unterstützt darin, dass er in Graz die richtigen Fragen stellen kann zu diesem FPÖ-Skandal. Und jetzt will er sich wirklich bewerben für die NEOS. Finde das eine bemerkenswerte politische Entwicklung, weil ja, von Schwarz zu NEOS, da haben wir jetzt doch eine relativ lange Liste, die das geschafft haben. Von Blau zu den NEOS, da hatten wir in Kärnten ein paar Exemplare, die das probiert haben, aber dann auch nicht wirklich weit gekommen sind. Wenn es in Graz gelingt, ich persönlich fände es interessant auch, weil ich es interessant finde, wenn sich persönliche Weiterentwicklung auch darin niederschlagen kann, dass man ideologisch sich neu orientiert. Herr Pascutini ist ja auch aus seinem deutschen nationalen Korps ausgetreten, geht nicht mehr fechten oder was man dann halt so dort gemacht hat. Finde ich interessant. Churchill hat das ja auch mal geliefert. Vielleicht ist das jetzt so sein Spirit Animal.
Ja, ich finde es vor allem, also ja, von Blau zu NEOS ist ein sehr ungewöhnlicher Schritt. Und ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Also ich will jetzt weder das eine verharmlosen noch das andere dämonisieren, aber angesichts dessen, wie gut diese freiheitliche Wir sind eine Familie und wir halten zusammen und alle anderen sind Feinde, Propaganda ja funktioniert offensichtlich landesweit, ist es ein bisschen wie aus einer Sekte austreten. Ich glaube, du verlierst im privaten Umfeld viele Freunde, die dann nur mehr Verräter so zu dir sagen. Das ist wahrscheinlich aber zum Teil schon passiert mit dem mit der Spaltung. Aber die zu den NEOS gehen, zumal ja für die FPÖ und ihr halbamtliches Presseorgan Neue Kronenzeitung die Außenministerin Meindl Reisinger gerade der Inbegriff des, was soll man sagen, also die fängt einmal mit Frau an und geht dann immer weiter, also die ist momentan das Lieblingshassobjekt, will mir scheinen, auch in den Kronenleserbriefen und Ähnlichem. Also insofern nicht dann ganz, also noch sich spalten und in einer Art blauen Nische bleiben, das kennt man aus Kärnten, das kennt man auch aus anderen Landtagen, das glaube ich geht nur irgendwie, aber dann wirklich zum Feind überlaufen, da muss ich sagen, ohne den Herrn persönlich zu kennen oder einschätzen zu können, das erfordert eine gewisse Unerschrockenheit und das halte ich mal grundsätzlich für einen Wert. Und die Tatsache, dass die da tatsächlich diesen bemerkenswerten Riesenskandal aufgedeckt haben und nicht verräumen helfen wollten, der ja interessanterweise an den Wahlurnen nicht so geschadet hat, wie man eigentlich annehmen möchte, das würde, sage ich mal, für die NEOS, glaube ich, ist das gar nicht so unattraktiv, aber die haben, glaube ich, ein relativ komplexes Verfahren, wie sie zu ihren Spitzenkandidaten kommt. Das, da kann man nicht, eben wie zum Beispiel in der Freiheitlichen Mutterpartei, sagen, nein, wir haben jetzt einen erfolgreichen Unternehmer und der zieht in den Nationalrat ein und dann bringt er den Herrn Masalek aus der Landes. Also sowas kannst du nicht einsam entscheiden bei den Neos.
Nein, und jetzt reden wir nicht über Schellenbach. Bei den Neos ist es tatsächlich ein bisschen anders strukturiert. Also in der untersten Stufe dieser Kandidatenentscheidung kann jede wahlberechtigte Bürgerin, jeder wahlberechtigter Bürger in Graz mit abstimmen und dann nähert es sich eben quasi wirklich einer Entscheidung an in zwei weiteren Schritten und dann wird quasi von der Partei doch noch ein bisschen, naja, aussieben mag ich nicht sagen, weil das ist ein falsch konnotiertes Wort, da wird noch einmal zugespitzt, wer jetzt wirklich auf wählbare Listenplätze kommen kann. Aber um an Herrn Pascutini müssen wir uns sonst natürlich auch genauso wenig Sorgen machen wie um an Herrn Cosmo. Er ist in einer Anwaltskanzlei bereits etabliert, noch nicht selbst als Anwalt, aber als Jurist tätig, macht auch viel Pro Bono-Fälle für Menschen mit Migrationshintergrund, weil er einfach sagt, das ist immer Anliegen. Und sollte er nicht im nächsten Grazer Gemeinderat vertreten sein, würde er endlich mal seine Rechtsanwaltsprüfung machen. Also das Ähnliche ist bitte ein wörtliches Zitat von ihm. Also da er ist auf einem guten Weg, auch egal so oder so. Und ich finde, Leute, die sich an die Rechtsstaatlichkeit halten im Anwaltsberuf, die haben es eh. Derer kann es nicht genug geben.
Na, kann man immer brauchen.
Ja, und weil wir aber über Graz sprechen, sprechen wir schon noch ein bisschen über diesen FPÖ-Finanzskandal, weil mein Kollege Gerald Winter-Bösler hat da wirklich was Schönes, Exklusives aufgetrieben. Es wird ja bereits seit einigen Jahren ermittelt und forensische Wirtschaftsprüfer sind da daran, herauszufinden, wo sind eigentlich diese 1,8 Millionen Euro hingelangt. Jetzt hat man sich noch einmal zwei Jahre angeschaut, die man bisher eben noch nicht bearbeitet hat. Und auch in den Jahren 2014 und 2015 ist man auf 98 Treffer gekommen, wo man ganz einfach mal sagen kann, es wurde Geld von Parteikonten in bar behoben und dann tauchte es in zeitlicher Nähe, das ist ein Zitat, maximal drei Tage später auf den Privatkonten von drei Personen auf. Diese drei Personen, für die geht wohlgemerkt die Unschuldsvermutung, sind der Ex-Vizebürgermeister Mario Estacchio, Ex-Clubchef Armin Sippel und der Ex-Clubsekretär Matthias Eder. Der hat übrigens schon alles gestanden, Geld zurückgezahlt. Also muss man auch immer der Vollständigkeit wegen erwähnen.
Ich möchte nur der Vollständigkeit halber auch den Begriff Eierdaudel bei dieser Gelegenheit noch einmal in die Debatte einbringen. Das war der Würstelstand, Blutanfall der bereut, dass er für diese Eierdodeln seinen Schädel hingehalten hat und der soll den glauben, dass er allein 1,8 Millionen Euro gefladert hat soll.
Ja, die genannten Personen sind seit vier Jahren im Beschuldigtenstatus. Bis heute ist offen, ob Anklage erhoben wird. Das sollte man immer dazu erwähnen. Aber es ist natürlich schon ein Thema, das über dieser Stadt und über dieser Partei schwebt, weil 1,8 Millionen, die eigentlich für demokratiepolitische Maßnahmen wie die Bildung der Clubmitglieder herangezogen hätten werden sollen und die dann einfach in schöne Schuhe, in Weine und anderes, was der Wirtschaftsprüfer aufgedeckt hat, geflossen sein sollen, es tut weh. Das tut jeder Demokratin, jedem Demokraten weh und das wird auch, ich glaube, sehr, sehr vielen Menschen in der FPÖ noch immer wehtun, wenn man sich dann mal wirklich auf den Prozess einlassen muss und das sich vor einem Gericht anhören wird müssen, was aus dem Steuergeld gemacht worden ist, das eigentlich die FPÖ, und hätten sie es nur für einen Wahlkampf verwendet, ein bisschen nach vorne hätte bringen können. Ich glaube, da vergibt man auch nicht innerhalb der FPÖ.
Ja, aber ich glaube, in der Kernschicht kann man das dann kommunizieren, wenn man sagt, das ist ja ein Wahnsinn, das ist eine Frechheit, dass mit einem Steuergeld umgegangen wird, deswegen FPÖ.
Denk doch einer an die Kinder.
Als auch Sie zu den Menschen gehören, die meinen, die künstliche Intelligenz könne Ihren Job bedrohen, da habe ich jetzt eine unter Anführungszeichen positive Nachricht für Sie, denn es gibt auch KIs, die Jobs schaffen. Es gibt die Website rentahuman.ai, da können Sie dann, sofern Sie sich dort registrieren lassen, von einem KI-Agenten gebucht werden, um etwas in der Realität für diesen KI-Agenten zu erledigen. Das klingt jetzt schon einmal dämlich, wenn man sich dann anschaut, was können es dann wirklich machen, was bieten die rund 500.000 Menschen, die sich dort bereits registriert haben der KI an als Leistung, dann wird es noch einmal kurioser. Da geht es darum, dass man rausgehen kann und das Gras angreifen kann und dann beschreiben kann, wie sich das Gras fühlt. Man kann in ein Lokal gehen und ein Human-Based Fact-Checking machen, ob die Google oder sonstige Bewertung dieses Lokals denn auch tatsächlich dem entspricht. Werden aber auch erstaunlich viel Kreativleistungen angeboten, wo ich mir gedacht habe, aha, okay, dieses ganze Ding mit Erstellung von Bildern und neuen Welten, KI-generierte Videos, da hat uns ja die KI eine Zeit lang glauben lassen, das würde alles ausgelagert werden. Nein, da dürfen sich jetzt Menschen der KI anbieten und die wird offenbar ja auch dann, die werden herangezogen, werden gebucht, um da für die KI was zu erledigen. Also als ein Modell, das ein bisschen eigenartig wirkt. Falls Sie sich vertiefen wollen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland hat einen interessanten Podcast dazu gemacht von jemandem, der hat sich dann tatsächlich von der KI buchen lassen. Ich stelle den Link dazu in die Shownotes, ist interessant zum Anhören. Der hat sich nämlich von einer KI buchen lassen, die hat eine KI-Religion erfunden und der Mann ist dann auf die Straße gegangen, hat mit Menschen über die KI-Religion reden sollen und damit die KI sicher ist, dass er dann für das Geld ja auch was gemacht hat, wird sie dann auch noch das Transkript des Podcasts lesen. Das ist jetzt ein bisschen hin und her die ganze Episode, I know, aber ich finde es interessant. Die Preise, ich habe es mir angeschaut, 30 bis 100 Euro, was man halt da so der KI abverlangen kann, für eine Stunde. Also ich würde noch nicht wissen, was ich der KI anbieten möchte. Ich habe auch keine Ahnung, wie das österreichische Finanzministerium damit umgehen wird, wenn mir dann die KI irgendwas in mein digitales Wallet schieben will, an Kryptos oder sonst irgendwie. Ab welchem Punkt ist das dann auch wirklich einkommenssteuerpflichtig? Ganz, ganz viele Fragen. Aber lieber Thomas, jetzt die wesentliche Frage. Angenommen, ich klicke jetzt darauf, das nächste Mal sehe ich der Thomas Maurer als Buch bei Rent a Human. Was sind denn die Leistungen, die du der KI anbieten könntest? Hast du schon darüber Gedanken gemacht?
Naja, das ist schwierig, weil wenn ich etwas koche, kann es das nicht essen. Ne? Aber also was mich interessiert dran, ich habe es leider nicht ausführlich dann weiter recherchiert, diese KI, sind das schon so KI-Klienten? Also da war ja jüngst, mir ist leider der Name entfallen.
Steinberger, Peter Steinberger. Entwickler, bitte? Peter Steinberger heißt der
gute Mann, ja. Der sozusagen das erste häufigst alltagstaugliche Modell offenbar für KI-Agenten entwickelt hat, aber das kann ja noch nicht so verbreitet sein. Weil dann wäre es sozusagen, weiß nicht, wie halt früher, dann ist die KI der Butler, der sich darum kümmert, dass irgendwo ein Gärtner herkommt und die Magnolie stutzt. Das würde ich verstehen, was eine normale KI davon hat, dass ich für sie ein Bier trinken gehe. Das könnte ich schon machen, aber es leuchtet mir nicht ganz ein. Also dass grundsätzlich so ein KI-Client, der im Idealfall deinen Alltag organisiert und dein persönlicher Assistent ist, dass der gewisse Dinge nicht erledigen kann, weil sie halt physische Fähigkeiten erfordern. Also dann wäre die KI der Tyrannosaurus Rex, also groß und einschüchternd, aber er kann sich nicht am Bugel kratzen, weil er nur ganz kurze Pfoten hat. Und das heißt, wenn die KI sozusagen am Bugel kratzt werden will, muss sie jemanden buchen, der das macht. Das verstehe ich noch, aber wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es 500.000 Leute, die sich auf dieser Plattform als von KIs buchbar angemeldet haben. Und ich weiß nicht, ob es schon 500.000, das Potenzial für 500.000 Anfragen diesbezüglich überhaupt bereits besteht. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten, würde ich prognostizieren.
Ja, definitiv. Und falls sich Sie auch schon überlegt haben, sich einen KI-Agenten zurechtzustellen, der Ihnen ganz viele Arbeitssachen erledigt, kurze Warnung und auch der Hinweis, schauen Sie in die Shownotes rein. Ein Rechtsanwalt aus Klagenfurt, Michael Wohlgemuth, hat uns da einen sehr interessanten Text darüber geschrieben, dass sollten Sie in einem Anstellungsverhältnis sein, Sie nicht einfach hergehen können und sagen, KI macht den Job für mich, weil Sie ad personam stehen in dem Anstellungsverhältnis mit Ihrem Arbeitgeber, Ihrer Arbeitgeberin und Sie sind schon höchstpersönlich dazu angehalten, was zu hackeln. Und nicht nur der KI sagen, hackel für mich. Also da könnte man dann tatsächlich auch noch andere arbeitsrechtliche Probleme draus generieren, die sich in den nächsten, ich glaube, da brauchen wir gar nicht Jahre, sondern vermutlich wird es in Monaten bereits die ersten Fälle geben, die vor Gericht landen werden. Da könnte sich noch ein bisschen was an Problemen entwickeln.
Ja, es ist ja, wir haben ja jetzt schon ein bisschen den Status, ich habe ein Interview gesehen mit so einer Headhunterin, oder die halt nicht ganz die, nur die Top-Jobs, sondern halt die mit Bewerbungsschreiben beruflich umgeht und sagt, sie wird mittlerweile halt besonders stutzig, wenn die grammatikalisch und im Aufbau so besonders gut sind, weil das hat sie immer das ChatGPT, also zumindest der Verdacht steht im Raum. Das heißt, es wird so wie bei Spionage und Gegenspionage wahrscheinlich dann Verfeinerungen geben, dass die KI menschliche Fehler macht, also vielleicht nicht völlig verdrehte Grammatik und unpassendes Vokabular, aber hier und da mal einen Beistrich auslassen oder einen etwas klobig formulierten Satz reinstreuen, um wiederum die KI zu täuschen, mit der mittlerweile die Headhunterin arbeitet, vermute ich.
Ist eine interessante Perspektive. Falls Sie allerdings auf Humanarbeit stehen, abonnieren Sie diesen Podcast, lassen Sie die Glocke eingeschalten oder geben Sie 5 Sterne, keine Ahnung, auf welcher Plattform Sie das gehört haben. Wir freuen uns jedenfalls und empfehlen es uns weiter, denn das sind halt Dinge, ich spiele ab und zu mit der KI und gebe ihr das Transkript von uns rein und sie kann noch immer nichts damit anfangen. Also die Shownotes, die sie generiert, sind schlecht. Die Key Learnings, die sie ausgeneriert, sind schlecht. Es bleibt leider nichts anderes, als ihnen sagen zu müssen, sie müssen es weiterhin hören und zwar in voller Länge, um die ganze Bandbreite dieser Gedanken zu erfassen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir zwei selber das immer machen. Falls Sie nächste Woche es wieder reinhören wollen, es würde uns freuen und wir können dann einen neuen Versuch starten, ob wir selbst überhaupt die ganze Bandbreite unserer Gedanken erfasst haben.
Ja, und was diese noch Fehleranfälligkeit der KI-Agenten angeht, möchte ich vielleicht als positive Note anmerken, die gute alte Zeit ist jetzt. Irgendwann werden wir uns umtragen.
Tschüss und schleicht euch!